Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Auch in dieser Woche liest Melanie Straub in der Übersetzung von Michael Kleeberg aus Schnell Leben. Diesem Roman wurde 2022 der Prix Goncourt, der wichtigste französische Literaturpreis, zuerkannt. Autorin ist die 1960 geborene Brigitte Giraud. Der erzwungene Verkauf ihres Hauses ist der Auslöser für eine schmerzhafte Untersuchung. Denn vor 20 Jahren, als sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn dieses Haus beziehen wollte, kam unmittelbar vor dem Umzug ihr Mann Claude bei einem Motorradunfall ums Leben. Jetzt beginnt sie, nach den Gründen zu forschen und alles, auch sich selbst, zu hinterfragen nach der Methode: Was wäre gewesen, wenn?
Ich bin an den Ort des Geschehens zurückgekehrt. Ich habe alles ins Kalkül gezogen. Die Ost-West-Richtung der Fahrt, den Pollen, der zu dieser Jahreszeit zwischen den Platanen umherweht, die beiden Fußgängerüberwege, die Bushaltestelle, die Platzierung der Mülltonnen, die Parkplätze, die Kreuzung mit der Rue Jacquier, die Portale der Bürgerhäuser entlang des Boulevards, die Namen auf den Briefkästen, nur um irgendeinen Hinweis zu finden. Ach ja. Und das Motorrad gibt es nicht mehr. Diese lügnerische Honda ist schließlich im Jahr 2004 vom Markt genommen worden. Auf dem aktuellen Portal der Firma Honda, einem Wunder von elegant designter Webseite, ist zu lesen, dass sie der 1000er CBR Fireblade Platz gemacht hat, die nun unter der Rubrik Supersport eingeordnet ist und nicht mehr bei Tourer und Sporttourer, und damit ist die Diskussion beendet. Die Überschrift über diese Rubrik lautet absolute Leistung. Damit gibt es nun keine Verwirrung. Und eine unscharfe Vergangenheit gibt es auch nicht mehr. Bleiben mir noch die Webseiten der Zeitschriften wie Automoto, Motojournal oder Motomag, auf denen Journalisten Testberichte und Kommentare veröffentlichen. Was ich da lese, ist vielsagend. Beispielsweise, dass die Honda 900 CBR es erlaubt, allerdings auf eigene Gefahr und unter schrecklichen Bedingungen den Tacho auf runde 260 hochzubringen. Ich versuche mich an diese Terminologie der Katastrophe zu gewöhnen, an diese Lyrik der Lebensgefahr, die denjenigen, der das Abenteuer versuchen will, offenbar auf das große Zähneklappern vorbereiten soll. Ein Journalist setzt noch einen drauf. Die Honda 600 CBR war schon bissig, aber es fehlten ihr die entscheidenden Pferdestärken, um sie wirklich gefährlich zu machen. Mit dem Motor der 900er überschreiten wir diese Grenze. Und um diese interessante Offenbarung noch zu verstärken: Der Vierzylinder-Reihenmotor der 900 CBR von 1991 wurde überarbeitet, um noch zusätzlich an Kraft und Aggressivität zu gewinnen. Mit dem Schub, den er jetzt auslöst, ist man schneller als gedacht beim Wheelie. Anfänger sollten also ihre Wege gehen und sich ein passenderes Modell heraussuchen, wenn sie sich nicht selbst Angst machen wollen oder Schlimmeres. Sick. Genau das ist Claude beim Anfahren an einer Ampel geschehen. Aufbäumen aufs Hinterrad, Kontrollverlust. Und dann tatsächlich Schlimmeres und Schlimmstes. Genau das, was in einem Testbericht einer Motorradzeitschrift ganz ernsthaft angekündigt wurde. Wheelie bedeutet auf dem Hinterrad fahren. Niemand außer Motorradfahrern benutzte diesen Ausdruck damals. Mittlerweile gehört er angesichts der neumodischen Rodeos in der Banlieue, die nichts anderes sind als Wheelie-Wettrennen bei hoher Geschwindigkeit, zum Alltag. Ich kann es immer noch kaum nachvollziehen, dass mein Leben manchmal aus nichts anderem mehr bestand als der Zeit, die ich damit verbrachte, aus irgendwelchen Motorradportalen Informationen zu ziehen. Ich suchte nach irgendeiner kleinen Netz-Community, die wie ich die Gefährlichkeit dieser Honda teuer bezahlt hätte. Ich wollte nicht das Opfer spielen, aber ich suchte nach einer Bestätigung meiner Ahnungen. Ich habe versucht, vorsichtige Fragen zu stellen, unter Pseudonym. Ich wurde zu Verstopfer, Vergaser. Ich wartete auf Antworten, auf Auskünfte. Ich befürchtete, unter dem Ansturm der Reaktionen begraben zu werden. Aber niemand hat sich jemals gemeldet, was mir auch schon wieder merkwürdig vorkam. Als gäbe es eine stillschweigende Übereinkunft, Gras über die bösen Erinnerungen wachsen zu lassen. Als würde das Korrekte vom Undenkbaren getrennt werden. Aber wer sollte eine solche Trennung vornehmen? Es fiel mir schwer. Es war nicht meine Welt, mich mit Motorradfahrern auszutauschen, von denen ich glaubte, sie hätten kein anderes Gesprächsthema als Pferdestärken und Geschwindigkeit, wie Claude manchmal gespöttelt hatte. Aber ich musste da durch. Es war eines der wichtigsten Teile des Puzzles, das ich begann zusammenzusetzen. Ich stelle mir das Motorrad vor, das in diesem Jahr 1998 aus der Honda-Werkshalle in Osaka kommt, den Transport im Lastwagen via Straße, Autobahn, Uferstraße über dem Hafen, dann die Einschiffung auf einen Frachter, Zollformalitäten, 11-tägige Überfahrt, raue See, Mannschaft, Suezkanal, Mittelmeer, Atlantik, Ankunft im Hafen von Le Havre, Ausladen, Kräne, Hafenarbeiter, Möwen, Streik gerade noch abgewendet, Lagerung im Güterschuppen bis zur Einfuhrgenehmigung, Abstempeln der Lieferscheine, Zollabfertigung, Aufladen auf einen Transporter der Marke Renault Truck, Lkw-Fahrer, dem das Spaß macht, Motorräder auszuliefern, er ist selbst Bikefahrer, ein Pole, wir sind in Europa, Homologation, Honda-Zwischenlager in der Pariser Banlieue, ein Fahrzeug bestellt von meinem Bruder. Auslieferung im Herbst 1998 bei einem Händler in Lyon. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. In der Garage meines Bruders ist es weit weg. Inexistent. Ungefährlich. Und dann plötzlich steht es bei mir. Bei uns in der Garage des neuen Hauses, in das wir Samstag, den 26. Juni 1999 einziehen sollen. Unversehens durch unsere Tür gekommen. Ein Einbruch. Ich fasse zusammen. Das Haus, die Schlüssel, die Garage, meine Mutter, mein Bruder, Japan, Tadaobaba, die Urlaubswoche, Hélène, meine Pressereise. Das fängt an, ein verdammtes Kuddelmuddel zu werden. 16. Wenn ich meinem Bruder keinen Gefallen getan hätte. Man kann sich seine Gedanken machen über diesen so grundlegenden Begriff des einen Gefallen tun. Was mir gehört, gehört immer auch ein bisschen meinem Bruder, seit unserer Kindheit. Ich gebe, ich nehme, ich gebe zurück. Einmal ich, einmal du. Wir sind Familie. Wir schnauzen uns an. Wir messen uns mit Blicken. Wir werfen uns manchmal heimlich Beleidigungen an den Kopf wegen der politischen Unterschiede, wegen dieser Unvereinbarkeit. Wenn dann noch die Liebe dazu kommt, schlägt das verdammt hohe Wellen. Man geht an die Decke. Man traut ja wohl seinen Ohren nicht. Aber zum Geburtstag des kleinen Bruders stößt man miteinander an. Es gelingt einem, den Minimalkonsens zu wahren. Man sagt einander abfällige Sätze. Man versteht sich einfach nicht. Es geht hoch her, wenn einer von beiden seine Meinung verteidigt. Man fährt einander in die Parade. Und dennoch tut man sich zusammen für ein Geschenk an die Eltern. Man übergeht die Sturheiten, die Abstürze. Man schließt die Augen angesichts der Lebensentscheidungen. Man ist tolerant. Das ist das Schlüsselwort. Toleranz. Man toleriert, weil man Bruder und Schwester ist. Aber muss man eigentlich wirklich tolerieren? Ich halte mich nicht für schlauer. Ich belehre manchmal von oben herab als die große Schwester, die ich nun mal bin. Und ärgere mich hinterher über den überheblichen Ton, der mir einfach so entschlüpft. Ich bekomme vorgeworfen, zur moralistischen Linken zu gehören. Wenn ich die Migranten so großartig finde, warum lebe ich dann nicht mit ihnen? Mit der Zeit ist Moralist zu pro-islamischem Linken geworden. Solche Nadelstiche setzen wir. In dem Ton kommunizieren wir. Aber eben trotz allem Bruder und Schwester. Selbst wenn man sich den Bauch hält vor Lachen und sich die Nase zuhalten muss. Mein Bruder lässt mich von den Preisnachlässen profitieren, die er in Geschäften aushandelt, wozu ich unfähig wäre. Ich habe ihm geraten, als er 20 war, sich nicht freiwillig für den Krieg im Libanon zu melden. Ein Ratschlag gegen Waren, die vom Laster gefallen sind. Er besorgt mir Autoteile. Ich sitte Mittwoch seine Tochter. Er fährt Motorrad wie Claude. Er liebt die Supersportler, danke, das hatten wir jetzt verstanden, während Claude ruhig auf einem harmlosen Tourer rollt. Manchmal quatschen sie über Technik, Fahrstil oder Ersatzteile. Sie haben da ein gemeinsames Feld, ein Gesprächsthema und ansonsten das geheime Einverständnis, das unter Schwagern herrscht. Ihre guten Tipps, was günstige Versicherungen betrifft. Hätte ich Nein sagen können? Nein. Du stellst dein Bike nicht in meiner Garage ab. Nein. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aber ich hatte keinerlei Vorbehalt dagegen. Keinerlei Bedenken. Nichts hat mich daran gestört, wirklich gar nichts. Im Gegenteil. Es hat mich gefreut, ihm einen Gefallen tun zu können. Ich war ohnehin überglücklich, dass ich endlich dieses Haus hatte kaufen können. Diesen unverhofften Schatz, den wir jetzt in den Sommermonaten und im ganzen nächsten Jahr umbauen würden. Es freute mich, dass ich meinem Bruder einen Gefallen tun konnte, der nicht die Mittel besaß, sich ein Haus leisten zu können. Wobei er durchaus 10.000 Euro für ein Motorrad hinblätterte. Vielleicht ein Komplex. Die Schuldgefühle derjenigen, die es sich leisten kann. Obwohl ich mich gut erinnere, dass ich jedem, der es hören wollte, gesagt hatte, das Haus gehöre allen. Ein Kommunismus neuer Art, der sogar den Privatbesitz umfasst. Mein Bruder hat seine sehr sperrige Honda also am Freitagabend, dem 18. Juni, in unserer Garage abgestellt. Oder besser gesagt, dem Raum im Erdgeschoss, aus dem unser zukünftiges Wohnzimmer werden sollte. Er hat eine massive Diebstahlschutzkette am Vorderrad befestigt und das andere Ende an einem Stützpfosten. Der Raum war ursprünglich ein Stall gewesen. In den Wänden sah man noch die Spuren der Futtertröge. Darüber hatte ein Heuboden gelegen, dessen Gewicht die Balken mit der Zeit durchbog, sodass Stützpfeiler gesetzt werden mussten. Das erklärte mir ein paar Jahre später ein Maurer, den ich gefragt hatte, ob man diese Pfosten mitten im zukünftigen Wohnzimmer nicht entfernen könne. Und mein Bruder hatte dazu erklärt, dass man ihm diese Maschine nicht klauen werde. Dann streichelte er ihren Sattel, als wäre es die Kruppe eines Pferds mit einer Zärtlichkeit, die er gegenüber seinen Motorrädern zu zeigen in der Lage war, und entfernte sich schließlich, als müsse er sich losreißen. Seine Frau brachte ihn im Auto nach Hause. Dann fuhr er seelenruhig in Urlaub mit Frau und Tochter, aber ohne unseren Sohn. Wir hatten ausgemacht, dass er bei seiner Rückkehr in einer Woche das Motorrad wieder abholen würde. Claude sagte zu unserem Freund Marc, mit dem wir am Sonntag ein paar Stunden unter dem Kirschbaum verbrachten, um die neuen Gartenmöbel zu testen, die wir gerade auf dem Flohmarkt gekauft hatten. Claude sagte also, auf das Motorrad deutend, dessen massive Präsenz die Atmosphäre im Erdgeschoss des Hauses durcheinanderbrachte: Das ist echt verboten. Eine scharfe Bombe. Da darf man nicht drangehen. Marc hat mir das hinterher erzählt. 17. Wenn Claude nicht das Motorrad meines Bruders benutzt hätte. Marc hat mir das hinterher erzählt, weil er nicht verstand, was passiert war, dass Claude seine Meinung änderte. Was hat ihn dazu gebracht, am Morgen des Dienstags, 22. Juni, mit dem Motorrad meines Bruders zur Arbeit zu fahren und nicht mit seinem eigenen, seiner harmlosen Suzuki, mit der er immer, wie er es ausdrückte, wie ein Opa fuhr und die in der Garage gegenüber der Grundschule geparkt war? Was ist da geschehen? Jedenfalls hat er bestimmt lange gezögert, denn um die Honda 900 CBR pilotieren zu dürfen, musste man eine namentliche Versicherung abschließen. Hat zumindest mein Bruder einmal gesagt, glaube ich. Denn keine Versicherungsgesellschaft wollte das Risiko eingehen, dieses besondere Motorrad, dieses übermotorisierte Sportgerät zu versichern. Ich glaube, er wollte uns damit beeindrucken, dass er unter Strich ein Motorrad zu fahren, für das andere Regeln galten. Es war ein Distinktionsgewinn, den mein Bruder ganz offensichtlich nötig hatte. Oder aber es war seine Art, uns deutlich zu machen, dass er in Gefahr schwebte und dass wir uns hätten Sorgen um ihn machen sollen. Mein Bruder musste irrsinnige Versicherungskosten bezahlen. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen der Gesellschaft, die ich in der Woche nach dem Unfall anrief, um festzustellen, ob Claude das Notwendige getan hatte, was einiges geändert hätte, natürlich nur rein finanziell gesehen. La Mondiale. Jetzt fällt es mir wieder ein. Der Mitarbeiter von La Mondiale antwortete mir, nein, niemand mit dem Namen Claude S. habe an dem Tag eine irgendwie geartete Versicherung abgeschlossen. Das verwirrte mich vollkommen, denn es war so gar nicht seine Art. Dass er dieses Motorrad benutzt hat, von dem er noch 2 Tage vorher sagte, es sei eine Bombe, von der man besser die Finger ließe, ist mir immer ein Rätsel geblieben, das sich schwer aufhellen lässt. Dass er sich nicht versichert hat, macht mich fassungslos. Irgendetwas passt da nicht zusammen. Im Laufe der Zeit habe ich mich gefragt, ob der Versicherungsmensch mich nicht angelogen hatte. Welchen Beweis hatte ich schließlich? Aber es hatte sich nur um ein Telefonat gehandelt. Und damals gab es auf den Festnetztelefonen keine Anrufliste. Ich hätte bei France Telecom die gesamte Aufstellung aller Telefonate anfordern müssen. Aber ich war viel zu sehr vor den Kopf geschlagen, um an dergleichen zu denken. Ich habe dem Versicherungsmenschen aufs Wort geglaubt. Der Gedanke, irgendetwas anzuzweifeln, kam mir gar nicht. Ich habe ganz einfach nicht daran gedacht. La Mondiale, die Weltweite. Ein passender Name für ein Unternehmen, das diese Motorräder versichert, die all das repräsentieren, was die Globalisierung an Widerwärtigem hat. Ich habe 1000-mal versucht, den letzten Tag Claudes zu rekonstruieren. Aufgewacht um 7 Uhr. Danach unseren Sohn geweckt. Schweigsames Frühstück mit ungekämmten Haaren. Radio läuft im Hintergrund. Claude verschüttet Kaffee, wie meistens. Unser Sohn quasselt auf Endlosschleife. Kommt Mama heute Abend zurück? Nimmt sie den Zug? Ist sie zum Essen da? Jedenfalls denke ich mir, dass er diese Art Fragen stellte. Wie mir Claude einmal erzählt hatte, wenn du weg bist, redet er nur von dir. Andersrum war es übrigens genauso. Mit mir redete er dauernd über seinen Vater und wollte alles wissen. Gehen wir in das neue Haus? Nehmen wir dann noch mehr Spielsachen mit? Kann ich es Louis schon zeigen? Deswegen ist es auch vorteilhaft, 2 Eltern zu haben. So wird jeder zum Zeugen der Liebe, die das Kind für den anderen empfindet. Und welch ein Glück, dieser Zeuge und dieser Vertrauter zu sein. Lange Dusche für Claude mit sehr heißem Wasser. Er hat immer von diesem riesen Duschkopf geträumt, dessen Wasserstrahl ihn wie ein Vorhang umfließt, und hatte vor, ihn auch im neuen Haus einzubauen. Kurze Dusche für unseren Sohn, der versuchte, zwischen den Tropfen durchzukommen. Dann die Anziehprozedur. Vermutlich zieht er dieselben Kleider an wie gestern, dieselben Shorts, dasselbe T-Shirt, vielleicht aber auch nicht. Schnell noch die Schuhe zubinden, aber wahrscheinlicher nimmt er die Sandalen mit Klettverschluss. Die Kleidung, die Claude getragen hat, wird mir das Krankenhaus in einem Müllsack zurückgeben. In der darauffolgenden Nacht habe ich mich nicht getraut, ihn zu öffnen. Das Hemd mit 2 ausgerissenen Knopflöchern, die Lederjacke einmal der Länge nach durchgeschnitten. Den Hang schnell hinuntergelaufen, weil sie wie jeden Tag zu spät dran sind. Claude brachte seinen Sohn jeden Morgen zur Schule. Das war praktisch, die Garage lag gegenüber. Aber ich wiederhole mich. aber es sind ja auch nur 20 Jahre, dass die Szene immer wieder vor meinen Augen abläuft. Dann traben sie auf dem linken Bürgersteig entlang. Der leichte Ranzen, das Schuljahr geht zu Ende, hüpft auf dem Rücken. Der Sohn voraus. Ich habe sie manchmal vom Badezimmerfenster aus beobachtet, wie sie aus dem Haus kam, während ich mich ein wenig später als sie fertig machte. Ich glaube, das war der perfekte Moment. Ich hinter dem Fenster, wie ich sie mit zärtlichem Blick beschirmte. Das Wort ist nicht zu stark. Ich war mir dieser Schönheit ganz bewusst, des Glücks, das ich spürte. Den schnellen Kuss vor dem Schultor konnte ich nicht sehen, oder die Hand, die über den Schopf strich, oder alles beides. Ich weiß nicht, wie sie sich an diesem Morgen voneinander verabschiedet haben. Und danach? Die einfache und logische und normale und vorzuziehende Option. Die Straße vor der Schule überqueren, einige Treppenstufen hinabsteigen, einen kleinen Hof überqueren, 30 Meter zurücklegen, das Alu-Klapptor der Sammelgarage hochziehen, seinen Weg zwischen den geparkten Autos und Anhängern finden und seine Suzuki 650 Savage rausbuxieren, was einiges Können erforderte. Handschuhe anziehen, dann den Helm. Garagentor wieder schließen. Einige Schritte durch den Hof mit dem Helm auf dem Kopf. Ist Ihnen einmal aufgefallen, wie tapsig Motorradfahrer wirken, wenn sie mit ihrer ganzen Ausrüstung kurzfristig zu Fußgängern werden? Mit diesem riesigen Helm und dem Aussehen eines Aliens. Mit 2, 3 Kicks den Motor anlassen und dann zur Arbeit fahren. Was heißt, etwa 4,5 Kilometer durchs Stadtzentrum zu fahren, die Rhone auf dem Pont de la Boucle überqueren, in den Boulevard de Belge einbiegen, dann in die Rue Garibaldi und dann gegenüber vom Bahnhof Pardieu auf den Boulevard Vivier Merle treffen und schließlich kurz vor 9 vor der Mediathek ankommen. In welchem Moment ist es Claude bewusst geworden, dass alle Elemente versammelt waren, um von diesem Drehbuch abzuweichen? Anders gesagt, die 600 Meter bis zum neuen Haus zurückzulegen und stattdessen das an den Pfosten gekettete Motorrad meines Bruders zu nehmen. Hatte er das vorgehabt? Seit dem Vorabend? Seit der Nacht in der hallenden Stille des Anrufs, den ich nicht gemacht hatte? Oder ist ihm klar geworden, dass sozusagen alle Ampeln auf Grün standen an diesem Morgen des 22. Juni? Er hat seinen Sohn in der Schule abgeliefert und steht jetzt im Licht dieser ersten Sommertage in der Wärme, dem Duft der blühenden Linden und der Himmel ist von einem tiefen Blau, das die Lebensfreude und die Energie vervielfacht. Hatte er in dem Moment, als er das Alutor der Garage öffnete, einen Flash? Hat er sich mit einem Mal frei gefühlt, weil allein? Ganz frei und daher mit einem Schlag wieder ganz jung? Frei und plötzlich wieder den Ungestüm seiner Jugend spürend, der über ihn kam wie ein Flash. Und zwar deswegen, dies ist eine Hypothese, weil weder seine Frau noch sein Sohn zu sehen waren? War es meine Abwesenheit, die mit hineinspielte? Die geografische, aber auch die tiefer gehende Abwesenheit der Frau, die in Paris die literarische Szene betrat, was er unter der Hand anfangen musste zu spüren. Und das war etwas, das zwangsweise und wenn auch nur ganz minimal seine Wahrnehmung der Dinge veränderte. Oder hatte er ganz einfach eine jungenhafte, archaische, wilde Lust, ein Monsterbike zu steuern, sich Empfindungen zu verschaffen, an die er sich erinnern würde? Sich einen Adrenalinstoß zu versetzen, so etwas wie der Shoot, den einem manchmal der Rock'n'Roll verschafft, von dem er nie hatte lassen wollen. Jetzt war der Moment. Jetzt war jetzt. Die Möglichkeit war in Griffweite, ein Motorrad auszuprobieren, so wie jeder Mann gerne ein hochmotorisiertes Auto ausprobiert, den Motor aufheulen, die Reifen quietschen lässt. War das nicht das Bild, das noch jeder Actionfilm gezeigt hatte, seit das Kino existiert und das die Helden überlebensgroß werden ließ, wenn sie sich Verfolgungsjagden lieferten, die ebenso banal wie genussvoll waren, und zwar sowohl für den Fahrer als für die Zuschauer, und in denen eine der universellsten Geschichten fortgeschrieben wird, die der moderne Mensch dank der Geschwindigkeit kennt. Eine Geschichte von Risiko und Männlichkeit, einmal mehr. Und diese Geschichte beginnt mit der Erfindung des Explosionsmotors und des notorischen Vergasers, der meine gesamte innere Landschaft verpestet. Verstopfter Vergaser. Mörderischer Vergaser. Der Wunsch, sich in einen Abenteurer zu verwandeln, ploppt an einem Dienstagmorgen um 8.30 Uhr auf und befiehlt Claude, eine Reihe von Grenzen zu überschreiten. Zugegeben, es geht nicht um Mad Max, es ist weniger spektakulär, eher so etwas wie The Wild One während der Schulstunden. Claude, der Elegante, der Geschmackvolle, der Diskrete, der Bescheidene, dies war sein anderes Gesicht. Seine Flipside. Auch für die liebte ich ihn. Die innere Logik anderer Menschen bleibt ein Mysterium. Was immer in ihrem Kopf vorgeht, lässt einen jahrelang nachdenken, reden und schreiben. Wie verändert man eine vernünftige, vorhersehbare Haltung, etwas, das man erwachsen nennen kann, in eine verrückt wirkende, normenübertretende? Wie kann man in einem Augenblick ein Kleinbürger sein, der bei der Bank ein Immobiliendarlehen abschließt und ein guter Familienvater, und im nächsten ein Punk, einer, der auf Ärger aus ist, der die Sau rauslässt? Es ist zu heiß. Geh da nicht hin. Geh da nicht hinauf. Spürst du denn die Bedrohung gar nicht? Claude ist die 650 Meter, ich habe auf Google Maps nachgemessen, bis zum neuen Haus gegangen, dem Haus der Merciers, Helm unterm Arm in der Lederjacke. Der Anstieg ist steil. Er geht mit leicht eingedrehtem rechten Bein. Das war mir mit 17 aufgefallen, als er mich zum ersten Mal ohne sein Motorrad von der Schule abholte. Der Anstieg ist anstrengend. Man muss es schon wollen, wenn man eine so unangenehme Steigung wie die Montée du Belvedere in Angriff nimmt. Man muss sich dazu entschlossen haben. Er kommt voran, ein wenig mühsam. Womöglich bleibt er unterwegs sogar stehen und macht eine Verschnaufpause. Ich sehe das nicht vor mir. Ich sehe nur einen Nebel. Irgendetwas stimmt da nicht. Er hat die Honda 900 CBR abgekettet, die in der Garage wartete, diesem düsteren und abweisenden Raum, in dem es noch kein großes Panoramafenster gab, das sich erst Jahre später einbauen ließ. Er hat sich auf das Motorrad gesetzt, hat zweifellos seine Schwierigkeiten gehabt, die 183 Kilogramm zu bewegen, sein dreifaches Gewicht. Denn auch wenn Tadao Baba alles dafür getan hatte, ein ultraleichtes Superbike zu konstruieren, musste man das Ding doch erstmal handhaben können. Dann hat er sie angelassen. Elektrische Zündung. Das habe ich nachgeprüft. Aber wo hatte er die Schlüssel her? Ganz zu schweigen von den Papieren. Nochmal zum Mitschreiben. Wie ist er an die Schlüssel gekommen? Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Bruder... Es sei denn... Hätte ich ihn am Vorabend angerufen, von meinem Pariser Sofa aus, hätte ihn dann irgendetwas in meiner Stimme davon abgehalten, das Motorrad zu nehmen? Es gibt nur falsche Fragen.
Melanie Straub mit der sechsten Folge aus dem Roman Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. Das Buch ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, das Hörbuch bei Speak Low. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Wolfgang Berger. Die Ampelkoalition will heute weiter darüber verhandeln, wie die Finanzlücke im Bundeshaushalt für das kommende Jahr geschlossen werden kann. An dem Spitzengespräch in Berlin nehmen Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner teil. Der Chef der FDP-Bundestagsfraktion Dürr zeigte sich auf NDR Info zuversichtlich, dass sich die Koalitionspartner einigen werden.
Ich halte nichts davon, einzelne Treffen sozusagen zu überhöhen, sondern es ist einfach Kernarbeit. Wir haben einen großen Haushalt, 450 Milliarden Euro groß im Volumen. Ich glaube, es ist schaffbar, dass man 17 Milliarden Euro zur Konsolidierung findet. Und gleichzeitig heißt das, dass man in einzelne Titel, von denen es Zehntausende gibt, reinschauen muss. Und das muss solide geschehen. Ich glaube, das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Wir sollten mit dem Geld zurechtkommen, was uns die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zur Verfügung stellen.
FDP-Fraktionschef Dürr auf NDR Info. Einen Tag vor dem offiziellen Ende der Weltklimakonferenz in Dubai ringen die Teilnehmerstaaten weiter.